Na, wie geht's? Mit dieser Frage starten viele Unterhaltungen. Die Frage ist leicht gestellt, aber bei der Antwort tun wir uns dann manchmal eben doch schwer. Besonders dann, wenn es uns eben gerade nicht so gut geht. Warum eigentlich? Klar, einerseits ist diese Frage so eine Smalltalk-Frage, bei der es eigentlich gar nicht so richtig um die Antwort geht. Aber häufig verspüren wir auch Druck, nach außen gefestigt und irgendwie stark zu wirken. Oder vielleicht will man sein Gegenüber auch nicht belasten? Das können dann Gründe dafür sein, warum wir lügen und sagen, es ging uns gut, passt schon. Dabei ist es doch vollkommen okay, einfach mal zuzugeben, nee, richtig gut geht's mir eigentlich nicht. Und genau deshalb ist es so wichtig, dass wir lernen, auch über die weniger angenehmen Gefühle zu sprechen. Weil uns das nicht schwächer macht, sondern ehrlicher. Und weil uns unsere Gefühle miteinander verbinden können und uns entlasten. Das hat auch Tierschutzaktivist Malte Zierden bei der langen Nacht der Zeit gemacht.
Das zu zeigen den Menschen da draußen. Und irgendwann haben wir uns halt einfach gedacht, dass es okay ist, das einfach so zu zeigen, wie es ist. Dass es weh tut, dass es glücklich macht, traurig macht und man darüber lachen kann.
Er geht offen mit dem Druck um, dem er sich manchmal ausgesetzt fühlt und den Gefühlen, die dann entstehen. Wie er einen guten Umgang damit gefunden hat und was es für Strategien gibt, mit negativen Emotionen umzugehen, darum geht es in dieser Sonderfolge. Malte Zierden, Autorin Fia Quantzius und Psychologe David Surges haben auf der langen Nacht der Zeit in unserem Live-Podcast genau darüber gesprochen. Moderiert von Christoph Farkas, dem Chefredakteur von Zeit Campus. Und wir haben für euch auf Record gedrückt. Viel Spaß beim Zuhören. Los geht's. Ah, stopp, bevor ich's vergesse. Im Herbst startet die neue Staffel dieses Podcasts, präsentiert von der Techniker Krankenkasse. 3 neue Folgen, 3 Perspektiven auf eine zentrale Frage. Wie schaffen wir es eigentlich, mit all dem Druck umzugehen, der täglich auf uns einwirkt? Von außen wie von innen. Gemeinsam gehen wir dem nach. How it works, finden wir es raus. Aber jetzt zurück. Zurück zur langen Nacht der Zeit.
Schönen guten Abend. Schön, das Audimax so voll zu sehen. Ich habe selber nicht hier studiert, aber ich kenne auch Lehrere. Audimaxe. Guten Abend zur langen Nacht der Zeit. Wir haben heute an diesem schon langen Tag auf dem Campus über viele Krisen der Gegenwart gesprochen. Über Gaza, über den NATO-Gipfel, über den Ukraine-Krieg. Hier im Audimax war gerade noch der Außenminister, ich weiß nicht, ob jemand von euch dabei war, hat über Israel und Iran gesprochen. Schwere Themen. Ich bin Christoph Farkas, ich bin Chefredakteur von Zeit Campus, dem jungen Magazin der Zeit, und ich möchte heute mit euch hier im Saal und mit meinen Gästen über etwas sprechen, was sich erstmal vermeintlich harmloser anhört, über Gefühle. Aber die meisten von euch wissen wahrscheinlich, wie schwer sich auch alles anfühlen kann, wenn man panisch in der Prüfung sitzt oder ängstlich oder wütend im Büro, wenn man seit Monaten unglücklich verliebt ist oder wenn man hier nebenan auf dem Campus im Abaton sitzt und bei irgendeinem mittelguten Film in Tränen ausbricht und sich eigentlich fragt, was jetzt los ist. Weil so irre traurig war es vielleicht gar nicht. Und damit willkommen zu unserem Talk Alles steht Kopf. Ich will mit euch und mit meiner Runde ein paar Dinge klären. Warum kann uns die Gegenwart emotional so überfordern? Wie können wir unsere Gefühle besser verstehen und deuten? Unsere Angst, unsere Wut oder unsere Trauer? Und welche Wege gibt es vor allem, damit umzugehen? Kurzer Spoiler schon mal. Ich glaube, da werden wir auf jeden Fall rauskommen. Drüber reden ist per se eine gute Idee und deshalb wollen wir genau das tun. Unser Talk ist Teil der Reihe How It Works, die wir seit vielen Jahren in Kooperation mit der Techniker Krankenkasse machen. Wenn ihr How It Works mal googelt, findet ihr sehr viele andere gute Live-Talks zu verwandten Themen. Dieser Abend wird auch als Podcast aufgezeichnet. Also, wenn ihr irgendeine Stelle verpasst oder irgendeinen genialen Gedanken einer unserer Gäste nochmal nachhören wollt, schaut doch in ein paar Tagen nochmal nach, dann ist das alles online und damit auch Hallo an alle, die jetzt ein paar Tage nach diesem Tag zuhören im Podcast. Ein letzter Hinweis zum Ablauf. Wir diskutieren jetzt ungefähr eine Stunde und danach ist noch Zeit für eure Fragen an die Gäste. Ihr seht später dann wahrscheinlich einen QR-Code eingeblendet. Da kommt ihr auf die Plattform Slido, da könnt ihr eure Fragen einreichen und wir schauen, dass wir so viele wie möglich davon auf die Bühne bringen. Jetzt habe ich schon 5 bis 6 Mal wir gesagt, ohne genau zu sagen, wer dieses wir eigentlich ist. Und deshalb möchte ich euch kurz meine Gäste vorstellen. Sie ist mit 6 Geschwistern aufgewachsen, war Model und hat jetzt eine ganz andere Richtung eingeschlagen. In ihren Social-Media-Videos und in ihrem Buch Bombenkopf klärt sie ziemlich beeindruckend über Migräne auf und über die Gefühle, die das auch auslöst. Begrüßt mit mir Fia Quantius.
Hallo, ich freue mich ganz doll hier zu sein und ich freue mich, dass der Saal so voll ist. Auch wenn uns das, glaube ich, ziemlich doll Angst auch macht, aber wir freuen uns, dass ihr alle hier seid.
Damit haben wir schon das erste Gefühl angesprochen, was vielleicht im Raum ist. Unseren nächsten Gast kennt ihr vielleicht aus Fias Videos oder andersrum. Er hat Sozialwissenschaften studiert und wurde berühmt unter anderem deshalb, weil er sich mit einer Taube vor seinem Fenster angefreundet hat. Heute rettet er mit Fia zusammen Tiere aus Krisengebieten. Millionen Menschen feiern ihn dafür auf TikTok und Instagram. Auch weil er durchaus offen darüber spricht, was diese Erfahrungen mit den Tieren in ihm auslösen. Schön, dass du da bist. Malte Zierden.
Hallo. Danke, dass ihr alle hier seid und danke für den Applaus.
Unser dritter Gast wird uns helfen, all die Gefühle, die hier im Raum sind, einzuordnen. Er ist Psychologe und Experte für psychosoziale Gesundheit bei der Techniker Krankenkasse. Er hat mir verraten, dass er auch der Einzige hier von uns auf der Bühne ist, der das Audimax schon kennt, weil er hier mal studiert hat. Und er wird uns ganz am Ende auch verraten, was ihm selbst denn hilft, mit Überforderungen klarzukommen. Schön, dass du da bist, David Surges. Um es den dreien auf der Bühne ein bisschen leichter zu machen, über Gefühle zu sprechen, dachte ich, wir machen kurz, wir sind ja im Audimax, etwas, eine ganz leicht interaktive Sache, keine Angst. Und zwar funktioniert die über die simple, aus dem Studium bekannte Technik des Meldens. Wer hier im Saal war denn diese Woche mindestens einmal so richtig überfordert von seinen Gefühlen? Okay, Es war auch weniger zögerlich, als ich dachte. Und ich glaube, das ist schon eine ganz gute erste Erkenntnis, ein ganz guter Absprungpunkt für unsere Diskussion. Ich glaube, niemand ist allein mit seiner Überforderung. Auch nicht wir hier auf der Bühne. Malte, du hast dich auch recht zügig gemeldet. Ihr seid gestern Abend aus der Ukraine wiedergekommen, wo ihr ein Tierheim aufmacht. Du hast auch hier Alltag in Hamburg, der vielleicht auch nicht immer ganz einfach ist. Wann war denn der letzte Moment, wo du dich so ein bisschen überfordert gefühlt hast?
Oh, die Frage ist eigentlich, wann war der nicht? Ich würde sagen, in der Ukraine. Also wir waren in Odessa, es war alles sehr doll, sehr viel Erfahrung. Und wenn man dann halt quasi wieder zurückkommt, fällt die Last von den Schultern. Und das war so der letzte Moment, wo ich das richtig reflektieren konnte und gedacht habe, das war schon ziemlich toll alles.
Also gestern spät abends?
Gestern spät Nacht, ja, als ich dann nach Hause kam und dazu genötigt wurde, den dritten Hund zu adoptieren.
Fia, was wär deine Antwort an Überforderungsmoment, der dir schnell einfällt?
Eigentlich viele Sachen, ehrlicherweise, nicht nur eine Sache. Malte fährt ja immer weiter mit unserem Einsatzteam ins Kriegs- und Krisengebiet. Und das ist schon viel aushalten, wenn ich selber auf ihn die ganze Zeit warte und vielleicht auch keine Nachrichten kriege von ihm und nicht weiß, was jetzt los ist. Und das ist auf jeden Fall schon immer sehr emotional für mich, muss ich sagen. Ja, ich stecke auch mitten im PMS drin. Deswegen ist bei mir so oder so alles eine Achterbahn der Gefühle.
Ja. David, du bist ja hier der in der Runde, der sich am professionellsten mit Gefühlen auseinandersetzt, der das auch studiert hat. Gibt es denn bei dir auch Momente, wo du merkst, oh, das ist jetzt wirklich gerade ein bisschen viel?
Ja, natürlich. Also ich habe einen Sohn im Kleinkindalter, da ist das ja auch an der Tagesordnung, dass man da schnell mal an seine Grenzen kommt. Und mein Sohn zeigt halt seine Gefühle voll und ganz. Und als Elternteil muss man das natürlich ein bisschen regulieren und auch auffangen. Und das ist schon manchmal, ja, eine Grenzerfahrung, würde ich sagen.
Kann ich mir sehr gut vorstellen. Wenn man sich Studien anschaut, ist die psychische Belastung von jungen Menschen, von Studierenden ja relativ erschreckend. Wir setzen uns bei Zeit Campus natürlich viel damit auseinander. Es kam jetzt in den letzten Wochen eine Umfrage der HAW raus, der zufolge jeder zweite Studierende, jede zweite Studierende sagte, meine psychische Gesundheit ist mäßig bis sehr schlecht. David, ihr habt bei der TK auch öfter schon Zahlen dazu erhoben. Wie sind so eure jüngsten Ergebnisse?
Ja, ich finde, das bildet es relativ gut ab. Also wenn wir auf andere Studien gucken, aber das ist jetzt auch nicht so relevant, welche Studie man da zugrunde legt, dann sehen wir, dass bei Studierenden zum Beispiel 37% häufig oder sogar immer emotional erschöpft sind. Also das ist schon ein Anzeichen von Burnout und über ein Drittel in dieser jungen Generation erlebt das. Bei den noch jüngeren, also Schulabsolventinnen, sind sogar auch schon 30%. Also da haben wir schon sozusagen in noch jüngeren Jahren eine deutliche, sichtbare emotionale Belastung. Und ich fand gerade auch das Stimmungsbild sehr passend, weil tatsächlich 87% der Studierenden regelmäßig psychische Belastung erleben. Nicht jeden Tag, aber immer wieder. Und hier waren es ja auch wahrahrscheinlich um die 90%, die sich gemeldet haben.
Genau 87%, ja. Ich hatte kurz überschlagen.
Also das war schon sehr akkurat und es zeigt einfach auch, wie wichtig das Thema ist.
Was wissen wir denn über die Ursachen?
Da gibt es natürlich individuell ganz unterschiedliche Ursachen. Das muss jeder für sich natürlich erstmal definieren. Aber wenn wir einmal so in die Welt gucken, ich glaube, dann ist sehr schnell klar, dass wir von sehr viel Ungewissheit umgeben sind. Wir haben eine Krise auf die nächste. Wir haben Krieg, wir haben Konflikte. Und es gibt einfach nicht mehr diese Zukunftsvision, die es vielleicht noch in meiner Kindheit gab, dass alles besser wird und alles gut wird. Und viele junge Leute fühlen sich davon auch überfordert, weil sie einfach nicht wissen, was die Zukunft bringt und welche Rolle spiele ich denn dann noch? Also was soll ich denn studieren? Kann ich eine Veränderung machen? Macht das überhaupt alles noch Sinn? Gibt es die Welt so, wie wir sie kennen noch? Gibt es die Demokratie so, wie wir sie kennen noch? Und das sind natürlich sehr große Themen, die auch beängstigend sein können und hier und da auch überfordernd sein können.
Und es sind ja gar nicht unbedingt immer die ganz großen Themen, sondern ist mein Studium hier eigentlich das Richtige? Ist der Job, den ich gerade gestartet habe, der, den ich die nächsten 15, 20, 30 Jahre machen will? Was wäre denn so eure Diagnose aus der Generation heraus, Fia? Was sind so die Ursachen dafür, dass so viele Menschen so überfordert sind?
Ich glaube, auf jeden Fall die Weltlage generell, was wir gerade auch schon gesagt haben. Aber ich glaube, vielleicht, weil es auch so irgendwie ein Zusammenspiel, es gibt ja vielleicht ein paar Menschen, die unsere Generation als die Mimimi-Generation abstempelt, die Generation, die zu viele Emotionen hat, zu viele Gefühle.
Die Schneeflocken.
Ja, die Schneeflocken, völligster Quatsch. Aber vielleicht ist das auch so ein Zusammenspiel, wo Welten aufeinandertreffen. Und ich glaube, das kann auch einfach ja, eine Überforderung mit sich bringen, weil andere Menschen, vielleicht sind es die Eltern, die Großeltern oder sonst irgendwer, die dann eine Anforderung an einen haben, die man gar nicht erfüllen möchte oder kann. Vielleicht ist es auch ein Überforderungsgefühl, weil wir, glaube ich, vor allen Dingen jetzt auch hier in Deutschland so ein Privileg auch haben, dass wir schon, viele Menschen haben schon viele Möglichkeiten auch, das ist so eine Überforderung, was will ich eigentlich sein, was möchte ich eigentlich in der Welt machen, in meinem Leben schaffen oder ja, ich glaube, das kann eigentlich schon so, kann schon viele Punkte sein, warum man so schnell da rein gerät.
Ja, das finde ich finde ich interessant, wie du es beschreibst, dieses Spannungsfeld zwischen auch familiären Anforderungen und gleichzeitig völliger Wahlfreiheit. Also es kann ja beides gleichermaßen überfordernd sein. Die Anforderungen, die man vielleicht auch selber wahrnimmt, die es vielleicht so in der Form gar nicht gibt. Gefühle zu haben ist ja das eine und vielleicht oft auch schöne. Die Frage ist natürlich, wie wir damit umgehen. In der Generation unserer Eltern und Großeltern war eigentlich das standardisierte Verfahren dafür wegdrücken, wegschieben, ignorieren, Verdrängung. Ich würde das aber gar nicht nur, es sind ja auch ältere Menschen hier im Saal, auf ihre Generation schieben. Ich merke das ja an mir selber und auch an vielen anderen Leuten, dann, wenn man irgendwie abends nach vielleicht irgendwelchen familiären Spannungen zu Hause sitzt und statt sich irgendwie mal hinzusetzen und darüber nachzudenken, hört man sich irgendwie 2,5 Stunden irgendeinen Fußball-Podcast an. Nur random Beispiel. Und jeder und jede hat es natürlich auch ganz anders und individuell gelernt, damit umzugehen. Malte, du bist in Ostfriesland aufgewachsen, in einer sehr abgelegenen Region, würde ich sagen. Selbst von Hamburg aus kommst du mir immer ein bisschen so vor. Wie war das denn bei dir? Mit welchem Zugang zu deinen Gefühlen bist du vielleicht aufgewachsen, sozialisiert worden?
Es war spannend. Ich habe ja eher in meiner Kindheit die Erfahrung gehabt, Emotionen in mich reinzufressen, sie für mich zu behalten und bin Konflikten aus dem Weg gegangen, dadurch halt auch ein sehr harmoniebedürftiger Mensch. Und ich musste irgendwie bei Fia direkt anknüpfen, die die Überforderung angesprochen hat in unserer Gesellschaft. Und ich glaube, das habe ich als Kind auch schon sehr ähnlich erfahren. Also als Kind, als Jugendlicher, als Student allgemein hatte ich immer das Gefühl, wer bin ich, was möchte ich sein, was möchte ich machen? Also so eine Art Identitätsfrage, wo soll die Reise hingehen? Und das hat mich tendenziell sehr überfordert. Und mit diesen Gefühlen bin ich sehr lange gar nicht umgegangen. So, und wie du schon angesprochen hast, bei uns in Ostfriesland, wo die Kühe vor der Haustür stehen, hat man sehr, 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 sehr wenig über Gefühle gesprochen.
Mhm. Sehr, sehr klassisch norddeutsches Klischee.
Genau, vielleicht. Also einfach kühl einmal nicken und dann sagt man, ich liebe dich.
Die Antwort auf wie geht's ist prinzipiell immer okay.
Okay.
Ja. Bist ja in so einem Freundeskreis, das hast du uns mal in einem unserer Hefte erzählt, aufgewachsen, wo so viel geskatet wurde, wo du irgendwie viel unter Jungs warst, wo Gefühle auch eher nicht so ein Thema waren.
Mhm. Ja, auf jeden Fall so. Ich bin auf so einem Skateplatz groß geworden, wenn man das so sagen kann. Da habe ich sehr, sehr, sehr viel Zeit verbracht und dort waren tatsächlich sehr viele männlich gelesene Menschen und die haben Gefühle fast gar nicht zugelassen. Also wenn man das zugelassen hat, wurde da damals dann noch sehr homophob beleidigt und deshalb war das dann auch so ein Faktor, wo ich damals die Gefühle weiter unterdrückt habe. Ne? Und so ist das dann halt von Altersklasse zu Altersklasse immer weiter getragen worden.
Erkennst du was davon wieder aus deiner Jugend vier oder war das ganz anders? Du bist ja in der Nähe von Köln aufgewachsen, vielleicht offenere Gegend.
Ich bin auch mit 5 Brüdern groß geworden. Deswegen habe ich auch einen sehr männlichen Haushalt irgendwie miterlebt. Aber ich weiß nicht, ob es echt ein Unterschied ist zwischen Köln und Hamburg. Ich bin ja selber nur zugezogen hier in Hamburg. Und am Anfang war ich so ein bisschen fast schon in der Schockstarre, weil ich war so, oh mein Gott, alle sind so kalt und niemand redet mit mir. In Köln hatte ich das Gefühl ein bisschen anders, natürlich auch nicht jede Person, aber das war so meine erste Erfahrung. Und ich muss sagen, auch wenn ich mit 5 Brüdern groß geworden bin, haben wir schon sehr viel über alles geredet, auch von klein auf. Und habe eigentlich die Erfahrung gemacht, dass vor allem durch meine Eltern, durch unsere Erziehung, dass alles, was man anspricht, ist erstmal gut und dann schaut man mal weiter, was man daraus macht oder wie man das zusammen angeht. Da bin ich irgendwie sehr, sehr schön aufgewachsen, muss ich sagen.
Das klingt auf jeden Fall auch erfreulich. David, warum ist es denn auch heute für viele noch so schwer, über Gefühle zu sprechen? Was sind da die Hemmschwellen?
Ja, ich finde, also wir haben gerade so ein bisschen das Stereotype-Bild gesehen und das ist ja auch tatsächlich so, dass wir in der Gesellschaft, in der wir aufwachsen, es nicht selbstverständlich ist, gerade für junge Männer und auch ältere Männer über Gefühle zu sprechen, vor allen Dingen über die weichen und unangenehmen Gefühle. Und dass das einfach gesellschaftlich nicht akzeptiert ist und wir das häufig auch in jungen Kindesjahren gar nicht lernen. Also es ist ein schönes Beispiel, wenn du sagst, für euch in der Familie war es okay, erstmal über alles zu sprechen und es wird so hingenommen, ohne es zu bewerten, ohne es irgendwie abzutun. Weil dann habe ich auch erst einen Raum, überhaupt sozusagen mich zu offenbaren und auch diese verletzliche Seite zu zeigen und zu sagen, okay, ich habe vielleicht Angst oder ich bin traurig oder was auch immer, ohne dass mein Gegenüber mich bewertet. Und wenn ich diesen Raum nicht habe, wo ich wertschätzend und empathisch sozusagen mich äußern kann, dann mache ich das natürlich nicht, weil ich dann verletzt werde oder mich verletzt fühle.
Das ist dann die Skateplatz-Situation.
Genau. Und dann macht man das einmal, zweimal und irgendwann denkt man, okay, da kommt auch nichts bei rum, dann lässt man das natürlich. Und so sind, glaube ich, viele von uns aufgewachsen, weil es in unserer Gesellschaft auch gerade nicht akzeptiert ist. Und da hatte ich gerade schon gesagt, als Mann natürlich nochmal schwerer, auch über diese Sachen zu sprechen.
Weil das mit der Interaktion mit euch gerade schon so schön funktioniert hat, wem hier, was würdet ihr sagen, fällt es denn schwer, über Gefühle zu sprechen? Das sind so 57%.
Das waren nicht nur Männer, also.
Ja, ich finde das, deshalb so ein faszinierendes Thema, weil eben schon zuzugeben, dass es unangenehm ist, über Gefühle zu sprechen, selbst das ist schon irgendwie kann eine ziemliche Hürde sein. Das war jetzt im Prinzip unser etwas diagnostischer Einführungspart. Wir haben gesehen, es ist schwierig, es kann auch leichter sein. Ich möchte jetzt mit euch darüber sprechen, wie wir Gefühle besser wahrnehmen und verstehen können. Als wir vorhin reingekommen sind, lief kurz ein Song von Zartmann. Zu lange nichts gefühlt, ich weiß nicht mehr, was Liebe ist. Man kennt das ja aus Popsongs und Filmen, die ewigen Klagen darüber, zu viel oder zu wenig oder gar nichts zu fühlen. Vielleicht einmal zur Abgrenzung, David, was sind Gefühle, was sind Emotionen überhaupt?
Ich versuche es mal so einfach wie möglich zu erklären. Gefühle sind erstmal subjektive Empfindungen von meinem Körper, wie ich auf die Umwelt reagiere. Das heißt, es ist etwas sehr Individuelles, basierend auf dem, was ich in meiner Vergangenheit gelernt habe und erlebt habe. Und das ist auch erstmal wichtig, dass ich das so verstehe, weil dadurch kann mir keiner meine Gefühle irgendwie nehmen oder absprechen, weil ich empfinde es so, wie ich es empfinde. Und du hast vielleicht eine andere Erfahrung gemacht, deswegen kannst du die Situation ganz anders empfinden. Und gleichzeitig gibt es ja auch sozusagen Basisemotionen, nennt man das. Das sind universelle Gefühle, die wir alle kennen, die auch weltweit sozusagen gleich sind. Das ist zum Beispiel Freude, Traurigkeit, Wut, Scham und so weiter. Und das kann natürlich auch wieder verbinden, wenn ich sozusagen die Erfahrung mache, dass eine andere Person genauso fühlt wie ich.
Warum sollten wir diese Gefühle nicht unterdrücken? Was ist schlecht daran für uns?
Also erstmal muss man sagen, dass gerade auch die unangenehmen Gefühle ja durchaus eine Funktion haben. Also wenn ich mich zum Beispiel wütend fühle, dann gibt das mir einen Hinweis darauf, dass ein Bedürfnis von mir verletzt wurde, dass zum Beispiel eine Grenze überschritten ist. Wenn ich Angst habe, dann fehlt mir das Gefühl der Sicherheit und ich brauche eine Sicherheit. Wenn ich mich einsam fühle, dann habe ich das Bedürfnis nach Nähe oder Zuwendung. Und deswegen ist das ein wichtiger Zugang, um überhaupt zu verstehen, was brauche ich in der Situation. Und ich muss die Gefühle erstmal wahrnehmen können, bevor ich sie dann auch benennen kann. Und dann habe ich auch die Möglichkeit zu verstehen, was eigentlich das Bedürfnis dahinter ist und dann etwas dagegen zu tun, beziehungsweise das zu tun, was mir hilft. Und wenn ich auf der anderen Seite sozusagen es nicht schaffe, die Gefühle zu benennen und Ausdruck zu finden, dann läufe ich natürlich auch Gefahr, dass ich sie verdränge oder dysfunktional agiere. Das heißt, dass ich ungesunde Sachen machen, wie zum Beispiel Drogen nehmen, Alkohol oder Vermeidungsverhalten, also klassische Prüfungsangst zum Beispiel ist, dass ich dann einfach nicht zur Prüfung gehe und das ist natürlich im Ergebnis nicht das, was ich will. Ich habe dann zwar die Situation vermieden, aber die Prüfung am Ende doch nicht gemacht und das wollen wir natürlich auch nicht. Also da ist es wichtig zu verstehen, dass durchaus als etwas Positives haben kann, wenn man die Gefühle auch benennen und erleben kann.
Malte, erinnerst du dich an einen Moment in deinem Leben, wo du das Gefühl hast, hier überrennen mich meine Gefühle gerade ganz schön, jetzt muss ich das wirklich vielleicht mal angehen und nicht weiter wegdrücken?
Ja, einige. Ich weiß, glaube ich, gar nicht, wo ich anfangen soll, aber ich glaube so, dass erste wirklich mal bewusste Verstehen, dass gerade hier irgendwas nicht normal läuft, war tatsächlich in der Zeit während meines Studiums oder kurz vor Beendigung des Studiums. Es geht darum, ich habe eine Zahnlücke, ich habe das damals im Internet geteilt, das wurde operiert, mir wurde der Gaumen aufgebrochen, ist ein bisschen zu detailliert, ne?
Ach. Nur der Gaumen aufgebrochen. Kurze Aufzeigen, wem ist das zu explizit? Okay, es sind nur 0,5.
Dadurch haben mich auf einmal sehr viele Menschen, gerade dort, wo ich studiert habe, in Vechta erkannt. Und dort habe ich studiert und ich hatte da mein ganz normales Leben davor. Also sprich, ich habe gekellnert in der Bar, ich habe studiert, ich hatte meine Freunde dort. Und auf einmal war meine Lebensrealität gemischt mit einer öffentlichen Lebensrealität. Also ich bin quasi kellnern gegangen und Menschen haben meinen Namen gerufen, mich fotografiert, mich gefilmt. Und es war für mich zu dem Zeitpunkt unfassbar unangenehm. Und ich wusste zu dieser Zeit nicht so wirklich, ob ich das will und ob ich das kann. Dazu kam dann halt auch noch der Druck, dass das Studium kurz vorm Ende stand und ich nicht bis heute wusste, was ich vom Leben will, wohin die Reise geht und wo meine Identität ist. Hinzu kam noch mal eine Trennung, 7,5 Jahre Beziehung, und das ist alles irgendwie zusammengebrochen dann auf einmal. Das heißt, ich habe mich zurückgezogen, ich hatte ganz dollen Liebeskummer, ich wusste nicht, was ich jetzt mit meinem Leben anfangen soll, ob ich mit Sozialwissenschaften eine Master weitermachen soll oder nicht. Und dann hatte ich irgendwie so eine gefühlt Burnout emotional und war maßlos, wirklich maßlos überfordert mit dem, was ich bin, machen möchte und sein will.
Wie bist du dann da drüber gekommen?
viel Zeit. also tatsächlich habe ich erstmal versucht, mich abzulenken. Das war tatsächlich auch noch, das habe ich gerade vergessen, zur Corona-Zeit. Also wir waren alle isoliert von der Außenwelt und man konnte halt nicht raus. Das heißt, ich habe versucht, Menschen kennenzulernen im Internet. Ich habe dann, als man wieder raus durfte, viel Sport gemacht, viel Skateboard wieder gefahren, meine Liebe dazu wiedergefunden und habe dann diese Frau kennengelernt. und so bin ich dann da über, long story short, halt irgendwann aus diesem Tiefpunkt wieder rausgekommen. Mhm. Dankeschön.
Ich finde das ganz bezeichnend, weil ich das auch aus meinem Leben, aber auch aus meinem Freundeskreis, weil mir das so wahnsinnig bekannt vorkommt, dass gerade diese Art von Krisen so oft in den Schwellenzeiten auftauchen, von Studium anfangen, Studium beenden, vielleicht Job kündigen und wie oft das einfach einherfällt dann noch mit Trennungen oder vergleichbaren Sachen ist.
Ja, ich finde das so schwer, weil man oftmals Entscheidungen trifft, die das ganze Leben beeinflussen. Also ich glaube, die wenigsten von uns sagen mit 5 Jahren, ich möchte das werden und werden das, sondern das passiert irgendwie. Man merkt, worin man gut ist, und dann entscheidet man sich doch zu studieren oder eine Ausbildung zu machen. Und währenddessen ist es vielleicht auch ganz normal zu fragen, ist das jetzt der richtige Weg oder nicht? Und ich glaube, dass das einfach zu emotionalen Überforderungen führen kann.
Ihr habt beide ständig mit heftigen Sachen zu tun. Ihr wart jetzt gerade in der Ukraine, wir haben es am Anfang gesagt. Tiere, um die ihr euch kümmert, oder all die Geschichten mit den Tieren gehen auch nicht immer gut aus, auch wenn man sich das erträumen würde. Malte, du hast, glaube ich, mal gesagt, das ist die schönste Sache, die du dir vorstellen kannst und gleichzeitig die schlimmste. Fia, wie funktioniert das für dich im Großen wie im Kleinen, deine Gefühle wahrzunehmen und damit umzugehen?
Es ist gar nicht mal so einfach. Ich bin ja chronisch krank seit meinem 11. Lebensjahr mit Migräne, mit Aura. Und ich glaube, durch meine Migräne war eigentlich bei mir so, sage ich jetzt mal, viele Zusammenbrüche bezüglich der Krankheit einfach. Als Jugendliche war es für mich halt sehr schwer durch die Erkrankung, weil ich das Gefühl hatte, ich muss mich verstecken mit meiner Krankheit, weil ich leider auch oft die Erfahrung gemacht habe, dass ich nicht gut genug bin dadurch, dass ich krank bin oder dass ich anders bin dadurch, dass ich krank bin, und habe da auch nicht den Raum für bekommen, weshalb ich genau, was du eben gesagt hast, mich dann auch irgendwann zurückgezogen habe und mich dann halt damit versteckt habe, bis ich halt irgendwann gemerkt habe, ich fresse das immer weiter in mich hinein, ich mache das alles mit mir selbst aus und mit mir selbst kann ich das gar nicht alles alleine ausmachen, das schaffe ich gar nicht. Dazu bin ich auch gerne eine Kandidatin, vielleicht auch so ein bisschen durch die Großfamilie, dass ich gerne auch irgendwie so die Mutterrolle für alle übernehme und so durch die Welt laufe und sage so, kommt, lasst alles bei mir, lasst euren ganzen Last bei mir und ich selbst, aber dann mir selbst den Raum eigentlich nicht gebe, obwohl ich das dann eigentlich ja auch bräuchte. Ich würde sagen, durch meine Krankheit fing es dann mit vielen Gefühlen und Emotionen an, die ich so halt vorher nicht kannte.
Zum Beispiel?
Zum Beispiel Zukunftsangst, gar nicht bezogen auf, was will ich beruflich mal werden, sondern was passiert mit mir noch gesundheitlich? Was fange ich mit meinem Leben an gesundheitlich oder was kann ich mit meinem Leben anfangen, weil ich einfach eingeschränkt bin durch die Krankheit?
Also du hattest schon dann einfach für alle, die die Geschichte von Fia nicht so genau kennen, einfach viele Fehltage in der Schule, immer wieder teilweise verständnisvolle Lehrer, aber auch nicht alle. Ich glaube, irgendwann hat ja einer auch einfach knallhart eine 6 reingedrückt. Also so, das sind so die Umstände, okay.
Ja, genau. Ich wusste dann auch zu dem Zeitpunkt gar nicht, ob ich mein Abitur überhaupt schaffe, weil ich so viele Fehltage hatte und gar nicht hinterherkam. Das waren viele krasse Erfahrungen, also Zukunftsängste, die mich auch bis heute begleiten. Dann, wenn man weiter darüber reden möchte, ist zum Beispiel so, möchte man vielleicht auch irgendwann Kinder oder nicht, dadurch, dass die Krankheit halt vererbbar ist, bin ich dann der Grund, das sind so Gedanken, die man hat, bin ich dann der Grund, warum vielleicht dann mein Kind diese Krankheit hat und so. Und das sind halt extreme Ängste, die ich halt sehr gerne jetzt gerade noch wegschiebe, weil ich jetzt aber auch noch die Möglichkeit habe, sage ich jetzt mal. Aber irgendwann wird das auch wieder Realität. Und das sind schon dolle Gedanken, die ich mal gerne wegschiebe im Alltag. Aber auch Ängste wie, wann kommt der nächste Anfall? Wann gehört mein Körper nicht mir, sondern meiner Krankheit? Wie doll wird der nächste Anfall sein? Also mit sehr vielen, ich glaube, Verlustängste oder Kontrollängste sind so eine Kombi, die ich ganz doll durch die Krankheit auch entwickelt habe.
Was hast du für einen Umgang damit entwickelt? Du hast beschrieben, dass du so mit Anfang 20 eigentlich sehr zu deiner eigenen Expertin geworden bist, was eben diese Migräne mit Aura betrifft, wahnsinnig viel gelesen hast, eben ein Buch geschrieben hast, in dem du total viel mit Expertinnen gesprochen hast, ungefähr alles Wissen zusammengetragen hast dir selber. Wie hat das deine Gefühle vielleicht auch stabilisiert oder wie begegnest du so den Sachen heute?
Ja, genau, mit 20 irgendwann hat es bei mir Klick gemacht, dass nur, wenn ich ehrlich zu mir selbst bin, was meine Krankheit angeht, nur dann kann ich es halt auch wirklich annehmen und weitermachen. Weil ich bin irgendwie in meiner Jugend durch meine Krankheit so stagniert und habe das immer in mich hereingefressen, aber ich bin nicht weitergekommen. Ich bin ja immer wieder an denselben Punkt an meine Grenze gekommen, weil ich mich nicht getraut habe, das zuzulassen und das halt einfach immer bewusst oder unbewusst wegzuschieben, weil ich hatte immer das Gefühl, wenn ich nicht laut ausspreche, ich habe Migräne mit Aura, vielleicht stimmt es dann ja auch irgendwie nicht. Vielleicht kann ich das dann ja irgendwie immer so ein bisschen wegschieben. Das war einfach nicht ehrlich zu mir selbst und das hat schon vieles Negative, glaube ich, in mir einfach ausgelöst, weil ich mich sehr viel versteckt habe, weil ich mich sehr falsch gefühlt habe, im Sinne von, dass ich halt irgendwie negativ belastet anders bin als andere Menschen durch die Krankheit. Und seit ich mit, ich würde sagen 20 war ich ungefähr, das zugelassen habe und eingestehen konnte und wirklich erstmal realisiert habe, ey, ich habe wirklich eine chronische Erkrankung, die auch nicht ohne ist. Und ich bin der einzige Mensch, der jetzt gerade für mich selbst richtig zu 100% einstehen kann. Und wenn ich das machen kann, dann kann ich es auch zulassen, dass andere mir helfen. Und das war irgendwie so ein Klickmoment, der mir sehr, sehr, sehr viel geholfen hat.
Schön. Was würdest du denn sagen, David, was kann man tun, wenn man merkt, ich komme selber gerade nicht damit klar? Wie kann man sich Hilfe suchen? Was sind da gute Stützen?
Also wenn ich jetzt ganz konkret akut sozusagen mich überfordert fühle, von meinen Gefühlen überwältigt fühle, dann gibt es natürlich auch Techniken, Methoden, Achtsamkeit zum Beispiel, Entspannungstechniken, die mir helfen können, mich selber zu regulieren, auch meine Körperreaktion zu regulieren.
Atmen hilft oft.
Atemübungen sind zum Beispiel auch ganz effektiv und da gibt es auch nicht die eine Lösung. Da muss, glaube ich, jeder für sich selber finden, was da auch gut passt. Und es gibt natürlich auch klinische Ausprägungen, wenn wir über einen längeren Zeitraum gucken, wo es eine starke Einschränkung gibt, wo man natürlich dann auch professionelle Hilfe in Anspruch nehmen sollte. Ich fand aber, was du gerade nochmal gesagt hast, ganz spannend, nämlich dass du so einen Punkt hattest, wo du es akzeptiert hast, dein Krankheitsbild, aber auch die Emotionen damit einhergehen. Und ich glaube, das ist wichtig, dass man auch die Aspekte, die einem vielleicht nicht so gefallen, die Ängste und so weiter, dass man das erstmal annimmt und sagt, okay, es ist da, ich kann es nicht ändern. Das heißt nicht, dass ich es feiern muss oder gut finden muss, aber es ist erstmal da. Und es hat auch sein Recht, da zu sein, hat mir ja gerade schon kurz angesprochen. Und dann kann ich erst sozusagen im nächsten Schritt so ein bisschen versuchen, dem einen Ausdruck zu geben. Also zu gucken, will ich drüber sprechen, will ich das verbalisieren? Man kann auch kreativ damit umgehen, aber so muss ich erstmal sozusagen ein Stück weit das akzeptieren, dass ich mich vielleicht gerade nicht so gut fühle.
Ich muss auch noch eine Kleinigkeit ergänzen. Ich finde, wenn ich mich selber reden höre, klinge ich manchmal wie so ein TikTok-Life-Coach. So, sei einfach gut gelaunt. Ich muss auch dazu sagen, auch wenn ich jetzt meine Krankheit zum Beispiel akzeptiert habe, ist es immer ein Auf und Ab. Ich werde jetzt dieses Jahr 27, seit 7 Jahren quasi stehe ich wirklich zu meiner Krankheit und probiere da einiges für mich selbst aus und probiere damit umzugehen. Aber es ist trotzdem ein Riesen Auf und Ab. Also es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt, nachdem ich es akzeptiert habe, gesagt habe, boah, jetzt geht es mir so viel besser und jetzt bin ich ein ganz neuer Mensch. Dauert auch alles ganz, ganz lange und ich glaube, das ist auch wichtig, das zu realisieren, dass es halt wahrscheinlich auch immer irgendwie ein Thema in meinem Leben sein wird.
Um was Offensichtliches auszusprechen, der Sinn dieser Veranstaltung ist natürlich auch nicht, dass wir jetzt alle nach Hause gehen und unsere Gefühle vollkommen im Griff haben. Das ist ja eine komplett individuelle Sache. Und ich glaube, das, was ihr hört, sind ja sehr unterschiedliche Erfahrungen. Vielleicht ist was für euch dabei, was ihr irgendwie das Gefühl habt, für euch nutzen zu können. Damit zurück ins Thema. Wir waren dabei, darüber zu sprechen, wie man sich Hilfe vielleicht auch holen kann, wie man entweder zu sich selber findet oder extern. Malte, du hast auch öffentlich schon darüber gesprochen, dass du in Therapie bist. Auch da sind natürlich die Anlaufstellen ganz unterschiedlich. Also wann jemand in Therapie gehen sollte, werden wir euch jetzt nicht von der Bühne aus erzählen, aber vielleicht kannst du so ein bisschen deine eigenen Überlegungen dazu sagen. Wann war für dich der Moment? Was glaubst du, wann sollte man mal darüber nachdenken?
Ich finde es allgemein, als vielleicht eine schwierige Aussage, aber allgemein sehr gut, wenn wir alle versuchen, über unsere Probleme zu sprechen und wenn wir das in einem professionellen Rahmen machen, kann das, glaube ich, insgesamt nicht schlecht sein. Dann kommt natürlich unser berühmtes Gesundheitssystem dazu, dass diese Plätze sehr selten sind und dass es sehr schwer ist. In meinem Fall ist das, ich glaube, das können viele dann vielleicht nicht so eins zu eins nachvollziehen, weil durch diesen öffentlichen Rahmen habe ich soziale Ängste entwickelt. Mir fällt das relativ schwer. Ich glaube, ich mache das heute ganz gut. Hier zu sitzen, ganz viele Gesichter gucken mich an. Aber insgesamt ist es so, dass es mir schwerfällt, rauszugehen. Und irgendwann habe ich mir dann gesagt, so, das kann nicht das Ding sein. Ich bin früher total gerne rausgegangen und habe ja irgendwas gemacht. Und jetzt ist es halt so, dass ich mich da eher vor verstecke, isoliere, teilweise tagelang einfach bis auf meine 2 Hunde und noch 2 Hunde und meine Freundin 4 zu sehen. Ist es dann halt so geworden. Genau. Und in diesem Rahmen habe ich dann halt irgendwann angefangen, mir Hilfe zu suchen. Das habe ich auf 2 Wege gemacht. Einmal tatsächlich der klassische Weg mit dieser extrem langen Wartezeit, wo ich wirklich 13 Monate, und ich glaube, das ist noch schnell, auf einen Psychiater gewartet habe, dass ich da mich vorstellen kann, aufgrund meiner ADHS-Diagnose. Und jetzt bin ich separiert dazu noch in psychotherapeutischer Behandlung. Das hat aber viel mit den Kriegs- und Krisengebieten einsetzen und dem Tierschutz zu tun, aufgrund dessen, weil wir haben vorhin darüber gesprochen, ich möchte das Thema nicht so schwer machen. Ich aber sehr schlimme, sehr viele Bilder gesehen habe von sowohl Menschen als auch Tieren in Gebieten, die ich schwer loslassen kann. Das bedeutet, ich bin ADHS und PTBS diagnostiziert. Das sind zwei Krankheiten, die laut meiner Psychotherapeutin sich nicht sehr gut miteinander matchen.
Im Gegensatz zu anderen Krankheiten, die wunderbar sein.
Ja, genau. Also das sind die auf der Gefühlsebene nicht so miteinander korrelieren. Und die Gesprächstherapie funktioniert aufgrund des ADHS bei der PTBS nicht so gut. Das habe ich mir dann quasi zu Herzen genommen und bin dann quasi in Behandlung gegangen. Und seitdem muss ich ganz ehrlich sagen, dass meine Erfahrung, obwohl ich aus diesem sozialen Umfeld, was ich da vorhin angerissen habe, extrem positiv ist. Also auch da bin ich mit einer extremen Angst hingegangen, mit dem Gedanken, du weißt es noch, dass ich Angst habe, was denken Menschen von mir, wenn ich in Gesprächstherapie gehe, was denken Menschen von mir, wenn ich das anspreche. Auch ich, obwohl ich das öffentlich angesprochen habe, habe das bestimmt 6 Monate für mich behalten, so, weil ich gedacht habe, boah, wenn ich das jetzt sage, dann was denken die Menschen von mir? Genau, aber seitdem muss ich ganz ehrlich sagen, dass das gut ist und schön und wertvoll und mein Leben sehr bereichert.
Fia, wie wäre denn dein Eindruck? Was hat die Therapie so verändert bei euch zu Hause?
Ich bin auch in Gesprächstherapie und wir haben fast zeitgleich angefangen. Ne?
Ich bin also angefangen.
Du warst natürlich Erster. Ganz so viel. Wir haben aber fast zeitgleich angefangen. Und es hat schon, würde ich sagen, was verändert zu Hause, privat, weil wir sind so oder so sehr kommunikative Menschen und wir haben von vornherein, wir sind jetzt 5 Jahre zusammen. Richtig,
ja. Die Therapie hilft.
5 Jahre zusammen.
Entschuldigung.
Und wir haben sehr viel, wir haben schon sehr viel, dadurch, dass ich chronisch krank bin, dadurch, dass Malte ADHS hat, haben wir schon sehr viel einfach schon von Anfang an miteinander kommunizieren müssen. Das schätze ich auch so sehr an unsere Beziehung einfach, dass wir auch wirklich über alles reden können und dürfen. Es gibt keine Tabuthemen bei uns und ich merke, wie stark uns das macht in der Beziehung selber. Und durch die Gesprächstherapie, wir haben natürlich auch unterschiedliche Therapeutinnen, hat man auch nochmal andere Einblicke, andere Momente im Kopf, die man vielleicht selbst gar nicht so wahrgenommen hat. Oder wenn wir vielleicht irgendwie, keine Ahnung, Streitthemen haben und ich spreche das zum Beispiel mit meiner Therapeutin an und sie gibt mir nochmal einen ganz anderen Blick darauf, wie Malte sich gefühlt haben könnte oder was er eigentlich damit sagen wollte oder irgendwie sowas, dann hilft mir das auch total, Malte mehr zu verstehen und ich glaube andersrum auch. Auch wenn mich das manchmal bei Malte ehrlicherweise auch ein bisschen nervt, weil ich wirklich immer, ich sage ihnen immer ein paar Dinge und dann ist er bei der Therapeutin und kommt wieder und sagt dann, boah, mein Therapeut hat genau das Gleiche gesagt, aber nur dann setzt er es um und ich bin immer so,
professionell.
Ich hab's doch gesagt.
Ja, ich glaube, um das so ansatzweise greifen zu können, falls das ein bisschen abstrakt ist, also Fia und ich haben vor 5 Jahren, als wir zusammengekommen sind, viel über unsere Gefühle gesprochen. Und das hatte ich in den vorherigen Beziehungen niemals so intensiv gemacht. Und das war total schön und total wertvoll, weil wir uns wirklich komplett ausgetauscht haben. Also wenn man irgendwie über was wütend war, habe ich das ja damals immer runtergeschluckt. Und das habe ich dann damals bei ihr schon gelernt, darüber zu sprechen. Der Unterschied ist nur irgendwie jetzt, wenn man mit jemandem darüber spricht, eine Person, eine externe Person, die das nochmal anders einordnen kann und vielleicht einem beim Reflektieren helfen kann, macht das halt einfach den Unterschied, weil, wie gesagt, wir haben viel philosophiert über unsere Gefühle, unsere Thematiken und das war gut, um da eine Nähe zu finden, aber es ist einfach total, ich weiß nicht, was ich sagen will, es ist gut.
Könnt ihr das so anleitungsmäßig einmal sagen, wie das funktioniert? Sagt ihr dann irgendwie, okay, 20:30 Uhr, lass uns einmal irgendwie zusammen aufs Sofa setzen und irgendwie darüber reden, was uns beschäftigt? Oder funktioniert das immer nebenbei? Habt ihr da irgendwie Rituale gefunden?
Es war einfach, also am Anfang war es halt einfach ein krasses Kennenlernen. Also es ist ja in jeder zwischenmenschlichen Beziehung, egal ob irgendwie Partner, Partnerin oder Freundschaft auch, man muss sich ja auch erstmal kennenlernen und herausfinden, wie tickt die andere Person, wo ist die Grenze von der Person und wo von mir und wie kommt das zusammen oder generell alle Gefühle einfach. Das war erstmal auch so ein Experimentieren, um sich halt kennenzulernen. Wir haben dann über die Jahre irgendwie so kleine Strategien aufgebaut. Wie gesagt, durch Maltes ADHS und meine Migräne war es halt einfach so ein, ja, wir sind dann schon oft irgendwie so ein bisschen in die Extreme gegangen, wenn ich halt Migräne hatte und Malte dann einen dollen ADHS-Schub hatte, hat mich das halt total getriggert, weil ich dann überreizt war und es gab dann halt auch zum Beispiel Streitpunkte bei uns beiden. Und wir haben zum Beispiel jetzt irgendwie eingeführt, dass wenn so eine Situation ein bisschen, sag ich jetzt mal, sehr aufwühlend ist, wenn ich überreizt bin und Malte aber auch durch sein ADHS, dann ja, sagen wir oft das Wort einfach deep und dann nehmen wir uns komplett raus und probieren jedes Ego und jedes Gefühl erstmal ganz kurz alles komplett wegzulassen und dass wir dann nochmal ganz von vorne anfangen. Und das haben wir, diese Strategie haben wir jetzt auch irgendwie über die 5 Jahre quasi aufgebaut. Das kam auch nicht von heute auf morgen. Das war jetzt nicht so, dass wir von vornherein irgendwie philosophisch Hand in Hand die ganze Beziehung irgendwie durchgemacht haben, sondern es war auch einfach ja, ein Herausfinden und rumexperimentieren irgendwie.
Ich glaube, das ist auch das Wichtige bei Gefühlen. Also Dinge passieren ja auf einmal und das macht ja was mit allen. Also man hat oftmals gar nicht das Timing nach dem Motto, heute Abend ab 18 Uhr sprechen wir aber sehr professionell über unsere Gefühle. Das ist eher seltener, aber tendenziell, also passieren halt insgesamt einfach Krisen im Leben, Kleinigkeiten, die einen belangen, die groß werden können, die einen subjektiv dann halt irgendwie, die was mit einem machen und man die irgendwie nicht so richtig einordnen kann. Und ich glaube, wir haben halt gelernt, versuchen uns zuzuhören dabei irgendwie und dem Gegenüber Raum zu geben.
David, ich habe dir vorher gesagt, du sollst auf gar keinen Fall irgendwie die ganze Zeit das Verhalten der beiden beurteilen.
Aber beobachtet.
Aber an dieser Stelle vielleicht schon, klingt das gut für dich? Hast du vielleicht andere... oder vielleicht hast du...
Sollten wir uns trennen oder nicht?
Das ist gut für dich.
Das ist der Moment, in dem unser Paartherapie-Podcast beginnt. Nee, vielleicht anders gefragt. Kannst du darüber hinaus... noch Dinge empfehlen, die vielleicht in der Kommunikation, in Beziehungen, in Freundschaften helfen können, über Gefühle zu reden?
Also ich finde, die beiden haben schon sehr viele gute Dinge gesagt, nämlich einfach sich den Raum geben und erstmal ja, wertfrei sozusagen über Dinge zu sprechen. Das ist natürlich ein erster wichtiger Einstieg, um überhaupt sozusagen einen Anknüpfungspunkt zu haben. Und ob man das um 18 Uhr Freitagnachmittag macht oder das dann macht, wenn es gerade passt, das ist, glaube ich, auch einfach typabhängig und wie die Beziehung ist und funktioniert. Also da muss jeder für sich sozusagen einen guten Weg finden. Ich glaube, dieser Punkt, dass man nicht gleich in die Bewertung geht und nicht gleich sozusagen aus der eigenen Brille das Gefühl oder die Emotion oder das Erleben des anderen bewertet, sondern empathisch versucht zu verstehen, wie er da oder sie dazu kommt. Das ist ein wichtiger Hebel, um überhaupt erstmal ja, Akzeptanz zu schaffen.
Wie funktioniert das denn in Beziehungen zu Leuten, die dir vielleicht nicht ganz so nah sind, mit denen du nicht jeden Tag Zeit verbringst? Du hast gesagt, es ist dir früher sehr schwer gefallen, irgendwie darüber zu sprechen. Was hast du da heute für einen Umgang gefunden?
Es kommt, glaube ich, auch auf die Person an, die es mir gegenüber ist. Ich habe ja eben auch gesagt, ich bin auch in Gesprächstherapie. Und das Erste, was ich nach der Therapie gemacht habe, ist halt, ich habe super doll geweint, weil ich das Gefühl hatte, ich habe zu viel Raum eingenommen. Bis Malte auch zu mir gesagt hat, ey, also du zahlst die Person ja auch, dass sie dir zuhört. aber das fiel mir tatsächlich einfach sehr schwer, mir den Raum zu nehmen, bis heute auch noch. Es kommt drauf an, in was für eine Beziehung ich mit der Person bin. Freundschaften sind mir halt einfach sehr, sehr wichtig, weshalb ich da schon sehr engen Kontakt haben möchte, sehr engen Zugang. Arbeit bin ich auch schnell ein Mensch, die dann das schnell vermischt. Ich arbeite gerne mit Menschen zusammen, mit denen ich halt auch irgendwie ja, vom Charakter her irgendwie auch matche und dass es dann alles nochmal einen Ticken, sag ich jetzt mal, einfacher macht, wenn man sich auch nochmal auf der persönlichen Ebene gut versteht. Aber es ist da, also da kommst du ja auch, kannst du ja manchmal auch gar nicht selbst aussuchen. Da kommst du auch an Menschen, wo du sagst, ja gut, privat würde ich mir für so vielleicht jetzt auch nicht unbedingt viel zu tun haben wollen. Klingt so toll, aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Ich glaube, ja, ich checke, ich bin, glaube ich, so eine kleine Beobachterin. Und wenn mein Bauchgefühl, ich höre sehr doll auf mein Bauchgefühl, dadurch, dass ich, glaube ich, durch meine Krankheit mich sehr gut selbst lesen kann oder gerade selbst merke, was ist jetzt gerade mein Bedürfnis und was absolut gar nicht, da höre ich sehr stark auf mein Bauchgefühl, ob ich mich der Person jetzt öffnen kann oder nicht. Und wenn ich es nicht kann, ist es meine Strategie, dass ich das dann halt mit nach Hause nehme und mit Malte darüber rede. Dann habe ich dann nochmal eine Person, die vielleicht mir auch nochmal einen anderen Weg halt zeigt oder mir vielleicht nochmal ja, irgendwas mitgibt, was ich irgendwie nicht auf dem Schirm hatte. Wobei ich auch schon sagen muss, wir beide sind, wenn es um uns beide geht, sind wir vielleicht auch schon sehr parteiisch, weil wir uns beide immer gegenseitig dann auch schützen wollen. Aber ich probiere da irgendwie, ja, meine eigenen Grenzen erstmal herauszufinden und dann zu schauen, wie fühle ich mich mit der Person überhaupt? Habe ich das Gefühl, dass ich hier sicher bin oder nicht? Und demnach überlege ich, was ich mit der Person teilen möchte und was eher nicht.
Das klingt ganz plausibel. Ihr macht das ja beide und das ist Teil eures Erfolgs ja auch oder warum euch so viele Leute einfach so gern mögen als öffentliche Person oder in eurer Dynamik zueinander, dass ihr auch auf Social Media sehr offen über Gefühle sprecht, dass das irgendwie euch auch ausmacht, schonungslos irgendwie relativ ungefiltert euch oft auch zu zeigen in Situationen, in denen ihr weint, in Situationen, in denen ihr sichtlich überfordert seid. Habt ihr über die Jahre, die ihr das jetzt schon macht, auch, oder sicherlich denkt ihr viel darüber nach, wann ist es zu viel, wie ist es zu viel, aber wie sieht da gerade so eure Balance und eure Überlegung dazu aus, Malte vielleicht?
Ich glaube, dass das Wort Überlegung da schwierig ist, weil ich glaube, man muss bedenken, dass das unser Leben und unser Job geworden ist und wie das halt so ist, wenn hier die Menschen, die heute ihr Ding machen, morgen in die Uni gehen müssen, zum Bäcker oder wo sie auch arbeiten, dann ist das deren Leben und sie denken nicht so darüber nach und tun das einfach. Und das ist, glaube ich, unser Alltag geworden, halt einfach gerade in diesen Tierschutzthemen, die Migräneaufklärung, was halt oftmals stark emotionale Sachen sind, das zu zeigen den Menschen da draußen. Und irgendwann haben wir uns halt einfach gedacht, dass es okay ist, das einfach so zu zeigen, wie es ist. Dass es wehtut, dass es glücklich macht, traurig macht und man darüber lachen kann. Und ja, unsere Überlegungen sind, weiterzumachen wie zuvor. ja, mal zu schauen, würde ich sagen. Was sagen Sie, Frau Quantias?
Malte hat ja vor, auch da hat er vor mir mit Social Media angefangen. Nicht nur Therapie, sondern auch Social Media hat vor mir angefangen. Ich habe damals überlegt, ob ich überhaupt Social Media machen möchte oder nicht. Ich hatte ja dann durch Malte quasi die Wahl auch, ob ich vorkommen möchte oder nicht, weil es ja trotzdem irgendwie auch, es ist schon ein krasser Schritt, wenn man sich überlegt, ob man jetzt eine Person des öffentlichen Lebens sein möchte oder nicht. Und dann, als ich gesagt habe, ja, ich will, habe ich aber auch gesagt, dass wenn... dass ich es dann halt wirklich, wie du gerade auch schon meintest, schonungslos ehrlich kommunizieren möchte und schonungslos ehrlich die schönen Dinge zeigen, aber auch schonungslos ehrlich die ja, schlechten Dinge zeigen. Und das ist irgendwie so mein Leitfaden, den ich so bei Social Media haben möchte. Das ist so meine Orientierung, dass ich halt wirklich das teilen möchte, was ich dann aber auch wirklich in dem Moment gefühlt und gedacht habe. Und das tut mir selber auch ehrlicherweise ganz gut, weil ich ja durch meine Krankheit irgendwann auch merken musste, ich muss ehrlich zu mir sein und deswegen möchte ich mein Social Media auch so ehrlich haben, wie auch möglich. Aber auch das ist halt auch Es gibt trotzdem manchmal Momente, das ist auch vielleicht wieder dieses typische Bild, dass wenn du ein Video hast, wo du mal vielleicht irgendwie weinst durch Tierschutzthemen, dass dann das Malte dann auch zu mir kommt und sagt so, ja, oder ist es vielleicht gerade zu doll so, weil man sieht mich weinen, oder wenn ich da irgendwie zusammenbreche durch einen Migräneanfall und es mir wirklich sehr schlecht geht und es so mein verletzlichstes Ich, was es so in mir gibt, dann überlege ich trotzdem gern mal 3-4 Mal nach und bin so, oder ist das jetzt gerade einfach zu doll auch und so, was könnten andere Menschen denken? Also egal, wie viele Videos wir schon über unsere Gefühle, Emotionen und Ehrlichkeit irgendwie hochgeladen haben, trotzdem ist jedes Video immer wieder ein, ja, geht das oder ist es vielleicht zu doll oder was könnten andere über uns denken und so, das haben wir irgendwie immer im Hinterkopf.
Es bleibt immer so dieser Rest an das Gefühl, was passiert jetzt, wenn ich das poste? Was denken die Menschen? Und ja, das wird man, glaube ich, auch schwer los.
Oder nicht weniger. Ja, vielleicht ist der Unterschied, also ist natürlich ein Unterschied, ob man da jetzt eine Kamera drauf hält oder ob das im Privaten stattfindet. Aber ich glaube, so eine Art von Offenheit ist immer gut. Ich sehe so eine bestimmte Schwierigkeit, so eine Sprache für Gefühle zu finden. David, du hast am Anfang gesagt, dass es gerade Männern jeden Alters schwerfällt. Ich beobachte das in der Freundeskreis durchaus auch, wie schwer das fällt und wie man so dann die ganzen Modebegriffe die ganze Zeit nutzt, um irgendwie zu beschreiben, wie es einem geht. Kann man so eine Art von Sprache der Gefühle lernen? Wie ist so deine Perspektive darauf?
Ja, natürlich. Also wenn man mal googelt, was es für Gefühlsbegriffe sozusagen gibt, ich glaube, da werden wir überrascht sein, wie viele Wörter es da in den Listen gibt. Und genauso wird es uns allen jetzt wahrscheinlich schwerfallen, mehr als 10 Emotionen oder Gefühle spontan zu benennen. Also das kommt einfach daher, dass wir es nicht gewohnt sind, so differenziert darüber zu sprechen. Und wir häufig nur von gut und schlecht und so auf einer sehr globalen Ebene das thematisieren. Und das muss man natürlich üben. Wir haben ja schon eingangs gesagt, wir sind nicht so aufgewachsen und unsere Gesellschaft ist da nicht so gepolt, dass wir das gewohnt sind. Deswegen ist es auf jeden Fall eine Übungssache und das hilft natürlich auch, weil ich, wenn ich einen passenden Begriff sozusagen für das habe, wie ich mich fühle, dann fühle ich mich ja auch adäquat ausgedrückt und repräsentiert in dem, wie ich mich darstelle. Das ist auf jeden Fall wichtig, dass man das auch sozusagen ein Stück weit lernt. Und zu dem Punkt vorhin wollte ich noch einmal sagen, ich glaube, das ist ganz normal und auch gut, dass es da noch so einen Moment gibt, wo man so überlegt, so, was werden denn die anderen denken? Weil es ist ja ein Stück weit Selbstoffenbarung und es besteht ja auch immer die Gefahr, dass man verletzlich ist. Und wahrscheinlich werdet ihr auch Hasskommentare bekommen. Und genauso ist es ja auch ein Selbstschutz sozusagen, dann sich nicht immer grenzenlos zu offenbaren und alles von sich preiszugeben, weil es eben auch eine Angriffsfläche bieten kann.
Ich habe das Gefühl, ihr habt den QR-Code wahrscheinlich alle gesehen. Ich hoffe, ein paar von euch haben auch schon Fragen geschickt. Ich hoffe, ich kriege gleich das iPad mit den Fragen drauf. Möchte aber noch eine Schlussfrage stellen mit Bitte um kurze Antworten. Was ist denn euer Geheimrezept bei Überforderung, das gleich in so 1-2 Minuten nicht mehr geheim sein wird? Malte, was hilft dir, wenn du überfordert von deinen Gefühlen bist?
Egal in welcher Situation, ich schreibe Fia oder spreche mit Fia. Ich glaube, das Thema ist allgemein, jemanden zu haben, dem man sich anvertrauen kann, gegen einen Menschen, mit dem man über Gefühle sprechen kann und das Gefühl hat, ich kann meine Gefühle dir zeigen, ohne bewertet zu werden. So eine Art Komfortzone.
Fia, was ist dein Geheimrezept?
Ich hoffe, ich erzähle jetzt keinen Quatsch, aber ich habe mal irgendwo gehört oder gelesen, dass es ungefähr, ich glaube, 50 Sekunden braucht. Wenn ich über ein Thema 50 Sekunden oder länger darüber halt nachdenke, dann wird es so richtig doll in einem. Und das habe ich irgendwie in krassen Gefühlen immer im Hinterkopf, dass ich denke, lohnt es sich jetzt darüber so doll nachzudenken, dass wir die 50 Sekunden überschritten haben und mich das den ganzen Tag richtig fertig macht? Klappt auch nicht immer, aber irgendwie trotzdem erstmal für mich selber nochmal in Ruhe einzuordnen, okay, was ist es jetzt eigentlich, was jetzt so doll auf meiner Seele brennt und probiere das erstmal so ein bisschen für mich herauszufinden. Und danach schreibe ich Malte.
Dankeschön.
Und sonst nach 49 Sekunden Abbruch.
Ja.
David, ich habe es in der Anmoderation angekündigt, auch du hast deine Strategien. Was hilft dir?
Also ich ganz persönlich gehe da eher aufs Körperliche sozusagen. Also wenn ich wirklich überlastet bin, mache ich gerne Sport. Das hilft mir und auch gleichzeitig die Körperwahrnehmung ist, finde ich, sehr wichtig. Also wenn man so ein bisschen merkt, so wie fühlt sich mein Körper an? Bin ich unruhig? Bin ich angespannt? Bin ich träge? Dann gibt das auch immer einen guten Hinweis, wie geht's mir eigentlich? Und das kann ganz hilfreich sein, da mal so in sich reinzuhören.
Meine persönliche Ruhe finde ich dann immer im Scrabbeln. Aber das ist vielleicht nochmal was für eine andere Podiumsdiskussion, in der ich das näher ausführen kann. Hier kommen jetzt schon die ersten Fragen eingeblendet. Wir sehen hier ganz oben, habt ihr Tipps gegen das Overthinken in Bezug auf den Partner, zum Beispiel Verlustängste? Wer von euch beiden fühlt sich da eher angesprochen?
Ich glaube, es klingt jetzt ganz hart, wenn ich das laut ausspreche. Aber irgendwie habe ich irgendwann im Laufe des Lebens gelernt, was jetzt Partner und Partnerin angeht, wenn es passiert, wenn der Mensch sich dazu beispielsweise entscheidet, fremd zu gehen oder irgendwas, dann kann ich es auch nicht ändern. Wenn die Person gehen möchte, dann will die Person gehen und ich kann es nicht ändern. Und mir hat es geholfen, damit besser umzugehen. Allerdings muss ich auch sagen, dass ich, was das angeht, keine krassen Verlustängste habe. Weshalb es natürlich auch schwer ist, das einfach zu sagen, och, nimm das einfach an. Das ist genauso wie bei Depressionen so, ja, lach doch einfach mal ein bisschen mehr. Ist Quatsch, aber ja, das ist irgendwie so, das ist das, was ich irgendwie so im Hinterkopf habe. Aber es ist natürlich irgendwie schwer. Ich würde da auch sagen, viel mit anderen drüber reden, ehrlich zu einem sein, warum man vielleicht, oder herausfinden, warum man Verlustängste hat. Ist es, weil dein Gegenüber dir das gerade auch gibt, dass du Verlustängste haben musst, oder steckt das in dir selber schon verankert drinne, durch vielleicht Familienthemen oder so? Ich glaube, das ist vielleicht auch erstmal wichtig herauszufinden, damit man da gegen vielleicht was machen kann. Oder?
Das war deine Antwort.
Ja, okay.
Ich fand die gut.
Wir sehen hier erstaunlich viele Beziehungsfragen.
Ich sehe bei Domian gerade ein bisschen. Aber nee, ich wollte das nicht abwerten, Entschuldigung. Das, ja. Ich denke manchmal laut.
Ja, hier wird auch David nach Tipps gefragt gegen starke emotionale Abhängigkeiten in Beziehungen. Ich wollte dich vorhin gar nicht als Beziehungstherapeuten anteasern.
Da ist es auch schwer, eine pauschale Antwort zu geben. Also das ist, glaube ich, sehr individuell. Und ich finde, du hast auch gerade ein paar gute Sachen gesagt, dass eine Beziehung basiert ja auf Vertrauen. Und da kann ich, also ich kann natürlich versuchen, darauf hinzuarbeiten und Gutes zu tun für meine Beziehung und daran zu arbeiten, aber ich kann es auch nicht erzwingen. Und das fällt mir schwer, da jetzt irgendwie so eine pauschale Tipps abzugeben.
Ja. Wie kann man denn als sehr sensibler Mensch sich von den Gefühlen und Problemen anderer abgrenzen? Das finde ich eine total spannende Frage, weil wir jetzt ja viel darüber gesprochen haben. Wie kann ich die eigenen Gefühle loswerden? Aber was macht man eigentlich, wenn ich so polemisch gesagt vollgeladen werde mit den Problemen von anderen? Vielleicht kannst du das, David, erstmal sagen.
Auch da gibt es, glaube ich, sehr individuelle Strategien, wie die Person jetzt damit umgehen oder was für diese Person der richtige Weg ist, mit der Abgrenzung umzugehen. Ich glaube, grundsätzlich sich abzugrenzen ist wichtig und zu erkennen, wann ist für mich eine Grenze überschritten, weil dann habe ich nämlich das Gefühl, dass ich verletzt wurde oder ich werde wütend oder ähnliches. Und ich glaube, da erstmal ein Gefühl zu bekommen, dass ich frühzeitig sozusagen merke, okay, jetzt geht es an meine Grenze und jetzt möchte ich sozusagen mich zurückziehen oder was auch immer mir dann hilft. Das kann sehr individuell sein, aber diese Sensibilität ist, glaube ich, wichtig, um mich selber auch zu schützen.
Malte, wie machst du das? Wie machst du das? Keine Ahnung, du sitzt abends mit Leuten zusammen, jemand erzählt dir, wie es ihm gerade geht und du merkst, das ist mir gerade viel zu viel.
Kommunikation ist bei mir schwer. Ich habe also auf die Schwierigkeit, was ich davon erzählt habe, dass ich als Kind sehr früh gelernt habe, das in mich reinzufressen und eher zu beobachten, anstelle zu sprechen. Aufgrund dessen versuche ich gerade einfach zu lernen, eine verbale Grenze zu setzen. So, weil es gibt teilweise Gespräche oder Menschen, die gerade durch diesen öffentlichen Rahmen
eine diverse Grenze überschreiten, indem sie mir sehr intime, schwierige Sachen erzählen. Und ich versuche ganz langsam zu lernen, zu sagen, hey, mir ist das gerade zu viel. Also so einen kleinen, eine kleine Wand da aufzubauen. Und ich glaube, was ich so als Erfahrung jetzt mitgenommen habe, dass die Menschen gegenüber mir darum nicht böse sind. Das heißt, es ist immer so ein kleiner Twist zwischen, verärgere ich jetzt mein Gegenüber, wenn ich sage, lass mich mal bitte mit deinem Thema in Ruhe. Und die Frage ist, wie äußert man das? Und da sollte man, glaube ich, auch empathisch drauf zugehen, zu sagen, ey, meine soziale Batterie ist leer, ich schaffe das gerade irgendwie nicht. Mhm. Tschüss. So nicht, aber...
Wir haben hier eine Frage von einem Schulleiter, der merkt jeden Tag, wie wichtig es ist, dass SchülerInnen Raum für ihre Gefühle bekommen. Fia, was empfiehlst du, was sollte Schule da für SchülerInnen tun im Alltag, um Raum für Gefühle zu geben?
Ich glaube, das ist das Ding, was halt oft in schulischen Einrichtungen halt fehlt, dass überhaupt der Raum da ist, generell für alles, sei es Gefühle, Emotionen, Familiengeschichten, Krankheiten. Aus meiner Erfahrung heraus weiß ich halt durch meine Krankheit, ich hatte da gar keinen Raum für. Es gab kein Verständnis für, keinen Raum für. Auch heute, wenn ich mit meinem Buch auf Lesetour bin beispielsweise und darüber auch aufklären möchte, hatte ich einmal sehr viele Schulen angefragt und gefragt, ob ich darüber Lesungen halten darf, dass es irgendwie cool ist, wenn Schüler und Schülerinnen, aber auch die Pädagogen und Pädagoginnen da irgendwie vielleicht mal dass es vielleicht sogar irgendwann einen Change gibt, dass man dann auch über Krankheiten redet und dass es auch dazugehört, dass es in der Klasse Menschen gibt, die halt Krankheiten haben oder sehr viele starke Emotionen, Gefühle haben durch die Familiengeschichte oder sonst irgendwas, dass da überhaupt erstmal Raum gegeben wird. Aber das wurde damals halt alles von den ganzen Schulen abgelehnt. Ich durfte zu einer Schule kommen und der Rest hat gesagt, also passt jetzt bei uns halt nicht rein. Und dann denke ich mir so, ja, es passt halt nie rein, außer du gibst halt den Raum dafür. Und ich glaube, das ist total wichtig, ob man es irgendwie durch irgendein Schulfach macht oder als Lehrerin oder Lehrer sich irgendein kleines Konzept überlegt, dass man vielleicht den Tag so startet in der Schule, selbst wenn es nur 10 Minuten am Tag sind. Ich glaube, das würde schon sehr vielen Kindern und Jugendlichen sehr viel helfen, wenn sie endlich mal den Raum kriegen und nicht nur auf ihre, sag ich jetzt mal, Intelligenz getestet werden, sondern auch auf den Charakter und dass man da weiß, ich kann da auch Hilfe bekommen in der Schule. Ich glaube, das fehlt vielen Einrichtungen.
David, das ist ja was. Ja. David, ist ja was du auch durchaus machst, an Schulen gehen, an Unis gehen. Wie, vielleicht als Schlusswort, wie kann man denn so einen Raum schaffen, über Gefühle zu sprechen in so Institutionen?
Tatsächlich in den Institutionen ist es manchmal schwierig, da den Raum rein organisatorisch zu finden, weil eben die Lehrpläne voll sind und es eben auch vorrangig um Wissensvermittlung geht und die Kompetenzen, Lebenskompetenzen, Gesundheitskompetenzen manchmal hinten anstehen. Wenn wir es dann doch mit Projekten in Schulen thematisieren und mentale Gesundheit stärken oder auch andere Gesundheitsthemen platzieren können, dann ist es wichtig, dass es erlebbar ist. Also, dass es nicht von oben herab irgendwie kommuniziert wird, sondern dass man das sozusagen auf die eigene Lebensrealität beziehen kann. Und dann muss natürlich auch das nahbar und erlebbar und sozusagen der Bezug zum eigenen Leben da sein. Und ich glaube, wenn wir das schaffen und wenn es da Vorbilder gibt, dann ist das extrem hilfreich, um da eben auch als Gesellschaft ein Stück weiterzukommen.
Ich glaube, die anderen Fragen kriegen wir jetzt nicht mehr eine gestellt, aber eine, die so dringend ist, dass sie ganz oben ist. Adoptiert ihr Mia jetzt wirklich? Okay, ich glaube, es gibt noch keinen Konsens. Da muss vielleicht noch ein bisschen über Gefühle gesprochen werden.
Ich glaube, die Frage ist nicht an mich gestellt.
Also genau, Mia ist eine Hündin, die wir jetzt in der Ukraine kennengelernt haben, in die ich mich sehr doll verliebt habe. Jetzt haben wir natürlich auch schon 2 Hündinnen aus der Ukraine. Die 2. Hündin ist noch gar nicht allzu lange bei uns, ist auch eine extreme Angsthündin, weswegen wir uns ja auch damals bewusst für sie entschieden haben, weil sie ist eine Maus, die es wahrscheinlich sonst in Zukunft schwer hätte. Und mit ihr arbeiten wir, unsere Zweithündin arbeiten wir gerade ganz, ganz, ganz viel und wir müssen ihr erstmal wirklich viel Sicherheit geben, damit wir dann realistisch über einen Dritt-, Viert-, Fünf-, Sechs-, Siebt-, Achthund reden. aber ja, da muss man, das ist auch so ein Ding, da muss man dann auch wieder irgendwann wieder auf die, ja, auf den, ich kann keine Sprichwörter, Boden der Tatsache kommen, ne? Und ja. Ja, da auch wieder ehrlich zu sein und realistisch darüber ja, nachdenken, werden wir dem Hund jetzt wirklich auch überhaupt gerecht oder nicht. Aber ich sag mal so, wer weiß, was die Zukunft für uns aufhält. Ne?
Eine sehr, sehr professionelle, diplomatische Antwort. Ich glaube, so ähnlich hat der Außenminister vorhin auch gesprochen.
Da stehen so eigenartige Fragen. Malte, wann Antrag an FIA?
Das also ist nicht
eigenartig. Ich glaube, wir sollen über Gefühle sprechen.
Ich glaube, ich habe ein Ja, ich will vorhin schon gehört, aber gerüchteweise, ganz gerüchteweise. Das können wir vielleicht backstage noch vertiefen. Ich fand jedenfalls sehr schön, dass wir am Ende auch nochmal über positive Gefühle gesprochen haben, über die Liebe zur Hündin, weil bei all der Angst, bei all der Wut, bei all der Verzweiflung, die man vielleicht im Angesicht der Gegenwart oder des Alltags oder wovon auch immer hat, ist es, glaube ich, wichtig, nicht zu vergessen, dass es auch sowas wie Glück und Freude gibt und die Momente auch gut auszukosten. Das war die lange Nacht der Zeit, das war die lange Nacht der Gefühle und auch Sie können jetzt nochmal, ihr, jetzt habe ich sie euch noch einmal gesiezt, lange Nacht Gefühle, ihr habt ja jetzt auch die Chance, einmal noch so richtig eure Gefühle rauszulassen. Vielen Dank an Fia Quantius, an Malte Zierden und an David Surges. Vielen Dank an die TK für die schöne Kooperation. Ganz großen Dank an das Zeitveranstaltungsteam, die uns so schön zusammengebracht haben. Und danke an euch alle, dass ihr hier wart und dass ihr auch so ehrlich wart beim Melden.
Und wie geht's euch jetzt? Kleiner Scherz. Das war's mit dieser Sonderfolge von der langen Nacht der Zeit. Aber wir hören uns im Herbst wieder mit neuen Themen rund um mentale Gesundheit, präsentiert von der Techniker Krankenkasse. Wenn ihr den Start nicht verpassen wollt, dann abonniert den Podcast gerne. Wir hören uns.